Hi, hier ist Christoph Ullmann von den Augsburger Panthern. Mir geht's wieder ganz gut und das ist die neue Folge von den Sportfuzzis.
Oh, welch schöne Eröffnung der Eishockey-Show von den Sportfuzzis Nummer 9 und das Ganze prominent eröffnet und es ist schön, seine Stimme zu hören. Christoph Ullmann ist bei uns mit Basti Schwele, Rick Goldmann und Sascha Bandermann und ich habe es gesagt, wir haben eine besondere Sendungseröffnung gehabt heute. Dementsprechend erstmal ein fettes Hallo und ein Dankeschön an Christoph Ullmann. Ulle, grüß dich.
Ja, hallo. Hallo Jungs, vielen lieben Dank.
Danke für die Eröffnung, Ulle. Gleich Gänsehaut wie am Sonntag im Stadion, als du nochmal aufs Eis gekommen bist nach dem Spiel tatsächlich.
Ja, das war wirklich ein schöner Moment, auch für mich. Es war so nicht geplant. Ich wollte eigentlich nur die Jungs sehen. Ich wollte zur Mannschaft in die Kabine, wollte den Coaches Hallo sagen, den ganzen Staff drumherum und mich den Jungs auch lebendig und fit zeigen, weil ich ja doch ein bisschen mit mehr oder weniger Beistand und Hilfe vom Eis gegangen bin am Freitag in Düsseldorf und wollte das Spiel dann in den Katakomben gucken, habe mich da ins Betreuerstübchen gesetzt, das mit TJ Trevelyan, der ja auch verletzt ist, zusammen am TV angeguckt und wollte mich dann eigentlich wieder ein bisschen heimlich davon stehlen, nachdem ich den Jungs gratuliert hatte, aber das ist dann doch ein bisschen anders gekommen. Die Fans haben mich dann nochmal aufs Eis rausgerufen, aber das war ein schöner Moment auch für mich.
Warst du wirklich das erste Mal dann wieder bei der Mannschaft zu dem Zeitpunkt?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin Freitag ins Krankenhaus in die Uniklinik nach in Düsseldorf eingeliefert worden, durfte am Samstagvormittag oder ja kurz vor Mittagessen dann da wieder raus, weil das Essen ist wirklich nicht besonders. Also die Versorgung im Krankenhaus war sehr, sehr gut, aber wie wir alle wissen, ist das Krankenhausessen nicht so berauschend. Meine Frau hat mich dann am Samstag abgeholt und wir sind direkt nach Mannheim gefahren. Mir war es ganz, ganz wichtig, meine Kinder dann auch zu sehen. Meine Frau ist alleine gekommen. Die Kinder hatten das nämlich Freitagabend auch live im Fernsehen verfolgt und die waren dann da doch ein bisschen käsig, ein bisschen weiß und ein bisschen geschockt. Deswegen war es erstmal oder mein erster Weg nach Hause, nach Mannheim zu meinen Kindern, haben uns dann ganz, ganz lange gedrückt und in den Arm gehalten. Die hatten unglaublich viele Fragen und wollten halt viel wissen, wie es mir geht und was alles so passiert ist. Da ist auch das ein oder andere Tränchen geflossen und dann sind wir aber am Sonntag nach Augsburg zu Spiel 7 gefahren. Das war dann allerdings meine Frau nicht alleine, wir haben die Kinder in Mannheim gelassen und da wollte ich dann eben auch die Mannschaftskollegen in den Arm nehmen, drücken und denen viel Erfolg und viel Glück für das entscheidende Spiel wünschen.
Und Ulle, nicht nur die, wir zwei haben uns ja auch schon vorm Spiel in den Katakomben unten getroffen, auch so Pit Köppchen und so sind auf dich zugekommen, haben dich ganz, ganz lange umarmt auch, das hat dir, glaube ich, auch einiges bedeutet.
Auf jeden Fall. Das war ich habe ja gar nicht so viel mitgekriegt von der Sache, wenn man das Positive da so ein bisschen rausziehen will. Ich bin ja das erste Mal bewusst im Krankenwagen zu mir gekommen, habe gesehen, dass ich da im Krankenwagen liege, dass ich mein Trikot und meine Schlittschuhe anhabe und habe mir gedacht, Mensch, das ist ja verrückt, wie bin ich denn hier rausgekommen? Und dann sind halt noch ein paar Untersuchungen und Tests gemacht worden im Krankenhaus. Ich bin dann genäht worden und bin dann relativ schnell auch eingeschlafen. Ich hatte einen ganz netten Zimmerkollegen, so einen American Football Spieler, der einen ganz komplizierten Beinbruch hatte. Der hat mir dann auch noch was von seiner Geschichte erzählt. Das war dann eine gute, gelungene Abwechslung. Und aber am Samstagmorgen, als ich wach geworden bin, hatte ich das erste Mal das Handy angemacht. Da war schon unglaublich viel los auf meinem Handy. Und als mich dann Ulf Blecker angerufen hat und mir erzählt hat, was wirklich so passiert ist, da musste ich mich dann schon mal setzen und schon mal tief durchatmen und schlucken. Aber das ist dann auch alles erst bei mir so ein paar Stunden später wirklich angekommen. Also dass das mir bewusst wurde, was der Ulf mir da erzählt hat. Und als ich dann halt auch viel gelesen hatte, ich habe versucht, bewusst das Handy auch wegzulassen, aber da kommt man ja nicht so wirklich dran vorbei. Und als ich das dann gelesen hatte, war ich wirklich unglaublich froh, als ich dann 2-3 Stunden später zu Hause war in Mannheim und meine Familie drücken konnte, in den Arm nehmen konnte. Und dann musste ich mich auch wirklich nochmal hinsetzen und mal tief durchatmen. Das hat auch wirklich 3-4 Tage gedauert. Und jetzt bin ich so an dem Punkt, wo ich einfach ein bisschen runtergekommen und ein bisschen zur Ruhe gekommen bin auch.
Ulle, es gibt ja immer diese, wie sagen wir so schön, wir sind in der Eishockey-Blase, aber wenn es darauf ankommt, stehen die Leute eigentlich alle zusammen. Ich weiß, du hast von unheimlich vielen Menschen Anrufe, SMS und so weiter bekommen. Hat dich das auch ein bisschen überwältigt vielleicht oder hat es auch gezeigt, dass die Leute im Eishockey zusammenhalten, wenn es darauf ankommt?
Ja, das hat mich schon sehr, sehr berührt. Also ich habe Anrufe aus Nordamerika bekommen, E-Mails von alten Trainern und Weggefährten, die das alle aufgeschnappt hatten. Harold Kreis war zum Beispiel auch einer der ersten, die mich sofort angerufen haben am nächsten Morgen, der Trainer von der DEG. Sowie natürlich auch mein Trainer Mike Stewart von den Augsburger Panthern. Und ja, da sieht man schon, dass es super ist, wie die Eishockey-Jungs zusammenhalten. Basti, du hast es auch gesagt, der Patrick Köppchen kam im Gang direkt zu mir und hat mich lange gedrückt, auch die Betreuer von der DEG zum Beispiel. Also von unseren Jungs in der Kabine möchte ich jetzt gar nicht anfangen zu reden, aber das ist schon toll, wie man daran doch zusammenhält. Und wir sind ja doch alle nur Menschen und alle Sportler, die 60 Minuten den Puck hinterherjagen, aber am Ende des Tages sind wir doch alle Freunde. Und ich mag es auch nicht versäumen, dass der John Henry, der hat mir am nächsten Tag eine sehr lange SMS geschrieben und er kam selbst auch nach Spiel 7, der war in Augsburg mit dabei, kam er zu mir und hat sich persönlich bei mir entschuldigt. Und ja, das fand ich auch eine gute Geste, fand ich auch toll von ihm, weil da gehört auch eine Menge Mut dazu.
Ja, schön zu hören, dass da jeder sozusagen dann auch nochmal seinen Teil dazu beigetragen hat. Du hast sicherlich ab jetzt eine sehr besondere Verbindung zum Teamarzt der Düsseldorfer EG, zu Ulf Bleker, kann ich mir vorstellen. Wie ist es jetzt, weil du sagst, auch eingangs, das hast du öfter schon gesagt, mir geht's gut. Was bedeutet das ganz kurz zur Einordnung?
Zur Einordnung soweit, dass ich ein paar Tests gemacht habe und die alle wirklich sehr positiv abgelaufen sind oder die Testergebnisse sehr, sehr gut waren. Das hat mich auch beruhigt. Also da war jetzt nichts dabei, wo man sagt, oh Mensch, Ulle, das schlägt alles in den roten Bereich, sondern das ist wirklich alles sehr positiv verlaufen. Ich habe morgen nochmal eine ärztliche Untersuchung und nochmal einen Test beim Neurologen, aber dem blicke ich jetzt momentan sehr, sehr optimistisch entgegen.
Das heißt tatsächlich, wir könnten dich wiedersehen im Halbfinale.
Ich möchte da jetzt keine Wasserstandsmeldung abgeben. Das ist jetzt nicht nur von mir, sondern auch der Rat von den Ärzten und von dem Neurologen. Bei einer Schulter, einer Knie oder irgendeiner anderen Verletzung kann man oft sagen 4 bis 6 Wochen oder 8 bis 10 Wochen. Aber beim Kopf soll man sehr, sehr vorsichtig sein, haben die mir auch gesagt. Wenn ich jetzt sage, ich greife Spiel 3, Spiel 4 oder Spiel 5 im Halbfinale an, dann würde ich mich da selber unter Druck setzen. Es ist jetzt nicht nur, dass ich in der Birne wieder klarkommen muss, sondern ich denke, da gehört auch noch eine Menge andere Sachen dazu. Wenn ich dann erstmal wieder die Schlittschuhe anziehe und das Trikot überstreife und wirklich die Scheibe in die Ecke geht, dann möchte ich nicht zurückziehen oder die Sekunde zögern und denken, was ist, wenn ich jetzt wieder gecheckt werde, sondern wenn ich an den Punkt wirklich komme, dass ich rausgehe, dann möchte ich wirklich klar sein, dann möchte ich frei sein vom Kopf her und einfach nur spielen wollen. Und deswegen setze ich mir da jetzt selber auch kein Etappenziel oder keine Woche oder 10 Tage. Das möchte ich gar nicht machen.
Ja, das verstehen wir und ich glaube, jeder sagt wahrscheinlich zu dir, nimm dir hoffentlich die Zeit, die du brauchst. Das ist alles in Ordnung. Und ich glaube, weil du auch diese ganze, die ganzen SMS und die WhatsApp und die Anrufe, die du bekommen hast, ich glaube, es zeigt eben auch, was du dir nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch über die Jahre in der Liga erarbeitet hast und wofür du stehst. Und ich glaube, dann kommt sowas eben auch zurück. Das ist sicherlich auch ein Punkt. Dementsprechend auch war das ein Lob an dich. Aber wir wollen noch ganz kurz, Ulle, eine Meinung von dir anhören zum Ausblick der Serie. Was glaubst du? Was ist so das, was für dich da das Besondere etwas sein könnte in dieser Serie zwischen München und Augsburg?
Also München und Augsburg war schon über den ganzen Saisonverlauf, waren das immer richtig, richtig gute Spiele. Da war richtig viel Feuer drin und dieser Derby-Charakter ist natürlich auch unglaublich. Was da bei unseren Heimspielen los war, was da aber auch immer in München los war, war was ganz Besonderes. Ich denke, dass die Fans da eine sehr große Rolle spielen werden, wie sie ihre Mannschaft anfeuern, wie sie die unterstützen und wie laut es vor allem auch in beiden Stadien sein wird. Das ist ein Faktor, den man als Spieler auf dem Eis nicht so einfach ausblenden kann, wenn da wirklich ein großer Hexenkessel ist. Und ich freue mich auf das Spiel heute Abend. Ich werde nicht nach München fahren, ich werde es zu Hause im TV verfolgen. Wir haben jetzt die Rolle, dass wir auswärts starten dürfen. Und ich feuere natürlich unsere Jungs an und drücke denen die Daumen. Und aber ich will auch betonen, dass München da der ganz, ganz große Favorit in der Serie sein wird.
Ulle, dann sage ich vielen Dank und wir alle drei tun das. Danke, dass du die Zeit hattest, noch mal kurz mit uns zu schnacken. Und wünschen dir alles Gute.
Danke, Ulle.
Danke, Jungs.
Das werde ich bald auf dem Eis sehen. Danke.
Danke.
Danke, Jungs. Ciao. Ja. Tschüss.
Genau.
Man kann es länger machen, den Applaus. Ja. Für Ulle, glaube ich.
Also ja, man muss auch ganz kurz erklären, vielleicht für die Leute, falls jemand den mitbekommen hat, ja. Also was passiert ist eigentlich. Er hat einen Check bekommen und war bewusstlos, hat die Zunge verschluckt dabei und Ulf Blecker, der Teamarzt der DEG, hat ihm da quasi den Mund aufgemacht und hat die Zunge wieder rausgeholt und hat ihm so aufs Leben gerettet.
Der stand auch so von einer schwierigen Situation, Ulf Blecker, weil Check, du weißt das nicht, der liegt da normal stabil, weil könnte auch eine Rückenverletzung irgendwie sein. Dann hat er gesagt, was mache ich, wenn ich den wieder zum Atmen bringe, dann könnte es natürlich auch sein, dass der tatsächlich querschnittsgelähmt ist, wenn ich da irgendwas falsch mache. Also es war auch für Ulf Blecker eine brutale Situation, wo er auch gesagt hat, die hatte ich vorher so noch nie erlebt, aber er hat zum Glück alles richtig gemacht.
Ja, weil du natürlich auch den Kopf bewegen musst, wenn du das durchführst, diese Zunge rausziehen, hast du recht, Basti, dementsprechend war da die Gefahr. Das habe ich am Anfang auch nicht verstanden, warum er das gesagt hatte, dass das eine Möglichkeit ist. Von daher, Hut ab auch vor den Jungs, da musst du in der richtigen Sekunde auch die richtige Entscheidung treffen. Und deshalb hatte ich das gerade auch gesagt. Also ich glaube, die beiden werden eine besondere Connection ab jetzt haben. Ich glaube, jedes Mal, wenn die sich sehen im Eisstadion, wird da bei beiden immer so ein bisschen dieser Film ablaufen. Oder bei Ulle, der hat es ja gar nicht so mitbekommen, aber ich glaube, diese Verbindung emotional wird bei ihm jetzt immer da sein. Denn diesen Moment hat er als Spieler so auch noch nicht gehabt.
Absolut. So, sehr ernst gestartet dieses Mal in die Eishockey-Show, muss man auch mal sagen.
Das aber manchmal ist es auch. Ja, das war aber auch so eine Situation. Einfach. Ich glaube, die hat echt ganz Eishockey-Deutschland auch berührt oder mitgenommen. Und eben uns ja auch. Und deswegen dachten wir, Ulle,
schaut's aus. Deshalb habe ich es auch gerade gesagt. Ich glaube, das kommt eben auch nochmal bei dieser Person, Christoph Ullmann, hinzu. Weil das so ein beliebter Spieler insgesamt ist.
Genau, insgesamt ist die Eishockey schon.
Genau, das ist eine Community, aber dann kommt es auch nochmal bei einem Spieler wie ihm besonders zusammen, dass er da so diese Sympathie und die Empathie eben auch erfährt.
Das ist typisch, wir machen ein Bild gerade, posten können, dass wir den Podcast aufnehmen und keiner spricht mehr. Mein Heuschnupfen schlägt durch.
Warum, du hast doch gerade erklärt, dass du ein Foto machst.
Aber du hat auch weitergesprochen. Hast du nicht gehört.
Ich möchte mich jetzt schon entschuldigen fürs Räuspern.
Ja, ich wollte jetzt auch auf dem Foto den Mund nicht offen haben. Du kannst ja in der Sekunde abdrücken, wenn ich rede, wo ich den Mund gerade offen habe. Dann steh ich da so, sieht auch nicht so cool aus auf dem Foto.
Das kann doch dir eigentlich wurscht sein.
Du meinst, es ist eh egal?
Der spielt ja auch gut aus auf dem Foto, nicht nur
weißt du. Irgendwann muss er auch abschenken. Irgendwann muss er abschenken im Leben. Ich glaube, der Zeitpunkt ist für den Sesh kommen.
Sehr schön. Leute, lass uns doch ganz kurz, weil Ulle das ja auch gerade beschrieben hat, diese Serie eben einordnen von uns aus.
Oder wollen wir erst mit gestern beginnen? Also wir müssen sagen, wir nehmen das ja am Mittwoch auf, deswegen hat der Ulle jetzt ja auch gesagt, das Spiel heute Abend, also wir sind jetzt Mittwoch, sitzen wir zusammen, das kommt am Donnerstag raus. Wir wissen nicht, wie es ausgegangen ist.
Nein, wir wissen es nicht, Rick.
Nein, wir könnten eigentlich eine Wette machen jetzt schon wieder. Aber, vielleicht
am Schluss machen.
Vielleicht. Aber wir können von gestern erstmal kurz reden.
Ja, lass uns doch erst nochmal vielleicht auf die Spiele 7 zurückblicken, oder? Dann sind wir so zeitlich ein bisschen, kommen wir chronologisch vielleicht
besser. Du warst bei Spiel 7 zum
Beispiel. Ich war bei Spiel 7 in Augsburg eben. Deswegen, ich habe ja auch den Ulle da schon getroffen. Das war ein Wahnsinnsspiel. Ihr wart leider nicht dabei. Also es war echt ein Spiel von der Stimmung, von allem. Das war ein hervorragendes Eishockeyspiel für ein Spiel 7. Da hast du ja immer Spiel 7, hast du ja ab und zu so, da hat manchmal hast du das Gefühl, eine Mannschaft hat ein bisschen Angst oder beide wissen nicht so genau, was sie machen sollen. In dem Spiel wusste Augsburg und Düsseldorf genau, was zu tun ist. Und das war ein hervorragendes Eishockeyspiel mit einer unglaublichen Stimmung von den Augsburgern, aber auch von den Düsseldorfer Fans. Und es waren sehr viele da. Das war wirklich sehr emotional, auch das Ganze. Selbst zum Kommentieren war es ein sehr emotionales Spiel. Und am Ende kommt ja auch noch dazu, die DEG, die hat, lass mich lügen, 40 Spiele geblockt. Die haben hervorragend gespielt. Schüsse geblockt. Die haben sehr viel Unterzahl spielen müssen. Da ist er dann noch rausgekommen. Manuel Strodel hat sich während dem Spiel irgendwie einen Bruch zugezogen, auch durch das Schüsseblocken. Der Barz hat dann mit einem Innenbandriss weitergespielt. Pit Köppchen, das hast du gleich gesehen, der hat einen Check bekommen. Die Schulter hing runter und alles, aber die Jungs haben durchgespielt, da hat keiner aufgehört. Also allein das war schon sehr emotional, weil du hast echt gesehen, die Jungs sind verletzt und eigentlich können die nicht mehr, aber die gehen halt diesen Schritt weiter für dieses Spiel 7. Bei Augsburg genauso, Daniel Schmölz hat auch einen abbekommen, der ist danach, der konnte kaum noch, aber der hat halt weitergemacht, hat da auch noch ein Icing ausgelaufen nach dem und du hast halt echt gesehen, der Typ bricht danach fast zusammen. Also da haben wirklich beide Mannschaften mehr als alles, was sie hatten, reingehauen in dieses Spiel 7. Und das war echt beeindruckend.
Du hast es angesprochen, aber diese verletzten Geschichte und der Spieler, dass sie trotzdem spielen, das ist ja was eigentlich, das kaum ein anderer Sport dazu gibt wie im Eishockey, vor allem in den Playoffs, muss man erstmal ganz ehrlich sagen. Also wir haben beide gespielt und du spielst verletzt die Sportart. Du meinst immer noch, du kannst es gut, obwohl du 50% eigentlich weniger Leistung bringst, aber gehst trotzdem drauf und so weiter. Ich meine, das bringt uns auch zu der Serie, was Sesh und ich gestern übertragen haben.
Spiel 1 Mannheim Köln.
Genau. Ich meine, die Kölner haben wahnsinnig viele Verletzte und trotzdem haben sie gestern einen brutalen Kampf hingelegt. Haben bloß eigentlich nicht verstanden, ein Tor zu schießen, oder Sesh?
Ja, also du hast überhaupt nicht gemerkt, dass denen da ein Spieler abgeht, zumindest nicht von der Einstellung, von der Kompaktheit, finde ich. Aber du hast es gerade gesagt, ich meine, ihnen fehlte halt so ein bisschen das Tor. Und eigentlich hatten sie sehr viele gute Möglichkeiten, um da vielleicht auch wirklich noch hinten aus eine Verlängerung zu erzielen zum Beispiel. Und dieses frühe Tor, was sie kassiert haben in Spiel 1, das war Bad Luck für Hannibal Weizmann, der ja eingesprungen ist für den erkrankten Gustav Wesslau. Dann denkt man am Anfang direkt so, oh Gott, der arme Junge, jetzt hat er direkt einen kassiert, 43 Sekunden hat es gedauert, werden die jetzt abgeschossen. Jetzt
gar nicht
wegen Weizmann, sondern einfach, weil es schon so losgeht. Du kommst gerade von so einem emotionalen Spiel 7. Hat der Sportdirektor ja auch gesagt, das ist so die Schwierigkeit für uns, müssen wir uns irgendwie so einpegeln auf einem emotionalen, normalen Niveau nach dieser euphorischen Leistung. Wir waren ja jetzt auch die letzten zwei Saisons eben nicht im Halbfinale. Von daher war es ja unglaublich wichtig auch für Köln. Es war ja nicht nur emotional wichtig, sondern sportlich unglaublich wichtig für den Verein. Die hatten ja auch eine Menge Druck, weil alles außer Halbfinale wäre in Köln ja schon eher ein Scheitern gewesen wieder. Und dementsprechend war das, glaube ich, so ein bisschen etwas, was abfällt. Und da haben sie eigentlich für mich eine besondere Leistung hingelegt in diesem Spiel 1 gegen Mannheim. Und ich fand auch, ich weiß nicht, wie dein Eindruck war, Rick, dass schon Mannheim eine gewisse Art von, ja, ich will jetzt nicht sagen, die waren unsouverän, aber sie haben das nicht zu Ende spielen können. War es eher die Stärke der Kölner an dem Tag oder war es doch auch ein bisschen eine Schwäche, ein paar Prozent, die bei Mannheim gefehlt haben, die auch nicht zugelassen haben, dass sie ein zweites Tor schießen, auch wenn natürlich zum Beispiel Hannibal nachher toll gehalten hat?
Also ich glaube, diese Antwort wird uns die Serie zeigen, um ganz ehrlich zu sein.
Du meinst, frei nach Rick Goldmann, lass die Serie sich doch erstmal entwickeln?
Ja, weil es ist ja immer so, da gibt es ja so viele
Goldmannsche Gesetz.
Die wissen ja so viel vorher. Ich muss ja auch als Experte natürlich vorher Meinung haben.
Nee, du sollst das wissen. Ich finde, du sollst das wissen.
Nee, ich muss eine Meinung haben. Du
musst das wissen.
Dann sagst du, einer ist Favorit und dann heulen 30 Leute, weil ich gesagt habe, es ist Favorit. Aber Mannheim ist klar der Favorit. Aber wenn man die ganze Saison betrachtet und auch die Serie gegen Nürnberg betrachtet, aber ich gebe dir recht, dass Köln da was liegen hat lassen, glaube ich. Mhm. Ganz was Wichtiges hat liegen lassen. Wenn sie da einen Weg gefunden hätten, dieses Spiel zu gewinnen, glaube ich, werden sie in die Köpfe reinkommen von den Mannheimern. Und ich glaube, so laufstark, so tief besetzt und alle Qualitäten, die Mannheim hat, wenn du Mannheim besiegen möchtest, musst du sie mental dazu fordern, nachzudenken, könnten wir scheitern. Ich glaube, dann bekommst du Unruhe rein. Ansonsten, wenn die einmal im Lauf sind, dann drücken die dich kaputt. Und jetzt haben sie das erste Spiel gewonnen, wie auch immer. Ob sie jetzt nach 43 Sekunden einen glücklichen Treffer hatten und danach eigentlich gar nicht mehr so ihr Spiel entfalten konnten, wird danach keiner mehr fragen. Es fragt keiner in den Playoffs, wie das war. Es steht 1-0 in dieser Serie. Ganz kurz, Basti, der hebt schon die Hand. Das ist ja wie in der Schule.
Ja, ist fast wie in der Schule.
Muss schnippen.
Herr Lehrer, ich weiß nicht. Du kommst ja nicht mehr rein bei Rick hier.
Ja, so schlimm ist auch nicht. Wir sind aber wirklich sehr fachlich heute.
Ja,
kein Müller Karlauer.
Ja, dann bringen den Gedanken zu Ende, dann können wir vielleicht wieder
ein bisschen. Ich wollte nur sagen, ich glaube, egal wie das Spiel jetzt letztendlich ausgegangen ist, man muss zwei Sachen festhalten. Die Kölner Haie haben den Schwung brutal mitgenommen, die Mannheimer hatten den Rhythmus nicht und haben den Weg ins Spiel, in ihr Spiel, nicht so gefunden, wie sie sich vorgestellt haben. Das muss man festhalten. Auf der anderen Seite muss man auch festhalten, Mannheim führt trotzdem 1-0. Und das könnte in dieser Serie, vor allem mit den vielen Verletzten, natürlich ein Punkt sein, der endgültig entscheidend ist.
Aber jetzt komm rein, jetzt machen wir wieder einen kleinen Sprung zurück, denn auch Köln hat ein Spiel 7 forciert, die waren 0-2, 1-3 hinten und haben es auch geschafft,
klar,
in die Ingolstädter Köpfe reinzukommen.
Klar, hast du natürlich recht. Lass mal einen anrufen von Köln. Ha?
Ja.
Ha? Komm, mach mal.
Wen haben wir?
Sebastian Uvira, soll ich mal durchklingeln?
Oh ja, mach mal. Ich mach hoch hier.
Ja.
Sebastian ist leider schon raus, Uvira im Übrigen.
Für den verletzt, schon wieder verletzt. Ja.
Können wir auch direkt mal fragen, wie es ihm geht.
Mal. Trommelwirbel. Haben wir einen Trommelwirbel bei uns aufliegen, Rick?
Servus.
Uwe, hier sind Basti, Rick und Sascha. Hier ist die Eishockey-Show. Grüß dich.
Servus, grüß euch.
Schön, dass du rangehst.
Wir haben gerade über die. Ja! Hey, das hat ja ein paar Mal geklingelt. Also kann ja sein, dass er gerade vom Örtchen kommt oder so.
Hast da muss man den Menschen nochmal in Ruhe lassen. Hast du überlegt, ob du rangehst oder war dir klar, dass du rangehen musst?
Ich war in der Küche und ich bin ja gerade auf Brücken. Deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, bis ich mein Handy erreicht hatte.
Oh, das ist natürlich etwas, was wir respektieren. Da hätten wir auch noch 10 Mal klingeln lassen für dich.
Ja, tut mir leid.
Alles gut. Wir haben gerade schon ein bisschen über die Serie gequatscht, also über Spiel 1 Mannheim-Köln. Aber vorneweg, ja. Wir haben eben auch schon mit Christoph Ullmann telefoniert und auch an dich natürlich die Frage, wie geht's dir?
Ja, also mir geht's den Umständen entsprechend. Ich habe ziemlich hohe Schmerzen noch von der Verletzung, die ich am Spiel 3 in der ersten Runde mir geholt hatte. Wie gesagt, ich kann zurzeit nur auf Krücken laufen und liege auf der Couch.
Uwe, man muss vielleicht kurz mal sagen, du hast auch ein Foto gepostet. Deine letzte Aktion in dieser Saison, wie ist diese Verletzung genau passiert? Und es ist ja echt, dir ist eine Sehne gerissen im Oberschenkel, richtig?
Genau, also ich hatte noch eine Aktion im Spiel, bin ich allein aufs Tor gefahren, beziehungsweise 1 gegen 1 und ich war im Zweikampf. Bin aus der Balance gekommen und habe mit meinem linken Fuß die Balance wieder gefunden, wollte wegtreten und in dem Moment ist mir halt die Seele komplett durchgeknallt und das war ein sehr schmerzhafter Moment und seitdem ziehe ich halt die Schmerzen mit.
Und jetzt sitzt du oder beziehungsweise liegst auf der Couch und musst dir das anschauen. Das ist erstmal hart, oder? Also da jetzt so von außen mitzufiebern. Also
natürlich ist das hart. Vor allem, wenn die Jungs halt wie gestern halt von Anfang an irgendwie hinten liegen und halt wirklich hart gekämpft haben und man weiß, ich kann zum Beispiel gar nicht dem helfen, dann schaut man halt zu, wie die Jungs halt wirklich so hart arbeiten und alles geben und man will einfach nur Teil der Mannschaft in dem Moment sein und man weiß, es ist einfach vorbei für mich für die Saison. Trotzdem, ich kann den Jungs halt im Fernsehen zuschauen und denen immer das Beste wünschen und immer fieber selber extremst mit, teilweise auch meine Verlobte ab und zu mal darauf hingewiesen, dass manche Situationen einfach unglücklich waren und da fiebert man einfach brutal mit und man weiß, ich bin einfach nicht dabei gerade.
Du Uwe, und wir sprechen gerade davon, dass es gestern schon eine Chance war für euch, vielleicht durch noch ein Tor, vielleicht durch einen Sieg, weil Mannheim nicht ganz so souverän gewirkt hat, in die Köpfe reinzukommen. Wir haben aber auch schon gesagt, ihr habt das ja auch in der ersten Serie, im Viertelfinale schon geschafft. Ihr wart 0-2-1-3 hinten gegen Ingolstadt und seid zurückgekommen. Und da habt ihr ja auch eine brutale Klatsche. Also diesmal war es 0-1 und auswärts. Aber zu Hause in Spiel 1 habt ihr ein 2-6 kassiert gegen Ingolstadt. Wie habt ihr euch trotzdem gesagt, hey Jungs, ganz egal Ergebnis, wir machen das weiter. Wie habt ihr da so mannschaftsintern reagiert? Wie habt ihr da gesprochen? Wie habt ihr gesagt, Jungs, alles überhaupt kein Problem? Und wie habt ihr es geschafft, im Laufe dieser Serie in die Köpfe von Ingolstadt reinzukommen und das Ding umzudrehen?
Ja, also ich muss auch sagen, ich habe jetzt, mir ist aufgefallen dieses Jahr, dass wir in der Mannschaft einen sehr, sehr starken Charakter haben intern. Wir sind extrem positiv in der Kabine, lachen viel. Wenn es nicht so gut läuft, sind viele Leaderspieler zu den jeweiligen Spielern hingegangen, haben mit denen gesprochen. Man muss wirklich sagen, dieses Jahr ist bei uns einfach nur alles sehr, sehr positiv in der Kabine. Wir halten wirklich in guten wie in schlechten Zeiten zusammen und wir haben halt, ich denke, gegen Ingolstadt gemerkt, jetzt geht's um alles. Wir haben die Mannschaft dazu. Wir haben das Herz. Jeder hat den Willen, dass wir weiterkommen und dass wir einfach nicht aufgeben. Und ich wusste nach Spiel 3, dass sich jetzt alles drehen wird. Man hat gemerkt, dass die Ingolstädter weniger Power hatten am Ende und wir haben einfach noch am Ende dann zum Halbfinale einfach hart gekämpft.
Jetzt frage ich dich als Spieler früher, das merkt, nur zum Erklären, das merkt man tatsächlich am Eis, wenn der Zeitpunkt kommt und du hast eine Mannschaft und es kommt nicht mehr rüber, die Energie von der anderen Mannschaft. Das spürt man wirklich. Kannst du das mal ganz kurz selbst beschreiben, wie das ist?
Ja, also wie gesagt, man kriegt ab und zu auch mal Gänsehaut, wenn einfach man weiß, man hat alles dafür getan und es funktioniert auch dann mal nicht mehr. Trotzdem finden wir einfach einen Weg, die Jungs einfach einen positiv unterstützen. Ab und zu gibt es auch mal ein Geschrei, aber das ist einfach nur einen guten Zweck und das wacht halt zum Beispiel auf, wenn ich halt selber spiele. Bei mir läuft, kommt dann einer zu mir, gibt mir ein bisschen
Shit sozusagen. Und dann, ja, dann habe ich halt wieder irgendwo eine Energie gefunden und dann campe ich halt wieder einfach umso mehr.
Weil du das eben gesagt hast, dass du jetzt ein bisschen außen von außen zuschauen musst. Sag mal, das interessiert mich jetzt auch mal so ein bisschen als Fernsehmensch, weil ganz oft guckt man so als Medienmensch auf eine Fernsehsendung oder auf ein Sportereignis ganz anders, als wenn ich es jetzt selber bearbeite, sprich als Reporter vor Ort bin. Wie ist das bei dir als Spieler? Wie gut kannst du das ganz normal schauen oder ist das letztlich ähnlich, wie du es auf dem Eis erlebst? Oder erlebst du es von außen mal komplett anders? Dir fallen Dinge ganz anders auf? Wie ist da so dein Blick auf so ein Spiel?
Auf jeden Fall. Die Perspektive von oben ist auf jeden Fall, du siehst wesentlich mehr, wie du eigentlich am Eis siehst. Am Eis hast du ein, zwei Meter, wo du halt eine sehr, sehr schnelle Entscheidung treffen musst und da siehst du einfach nur in deinem Umfeld gar nicht, was passiert. So kann ich halt auch das Spiel beobachten von oben, sehe, wie andere Mannschaften spielen und kann eventuell den Jungs auch so Tipps in der Kabine geben oder die auch anrufen, dass man eventuell da mal eine Sekunde mehr Platz hat, obwohl das halt nicht so aussieht. Das sind halt schon so Sachen, jeder Profisportler weiß, wie das ist, wenn man selber spielt und dann die Vogelperspektive. Das ist halt einfach ganz was anderes. Und für mich ist das jetzt einfach nur, ich kann jetzt hier sitzen und ich versuche das Spiel umso mehr zu lernen. Und ja, also wenn ich am Eis natürlich spiele, muss ich halt die Entscheidung sehr schnell treffen. Aber hier versuche ich einfach das Spiel mehr zu verstehen.
Uwe. Und die Leute lieben das, wenn wir die Namen hernehmen mit Uwe, nicht Sebastian Uvira sagen. Dann kriegen wir mal viele Zuschriften, dass wir doch den Namen normal sagen sollen. Aber wir machen, was wir wollen. Deswegen kann ich auch weiter Uwe nennen.
Ich sage lieber so, Rick macht das, was ja, das er ist, gerne möchte.
Ja, ich mache nur, was ich will.
Oder Ricky, wie wir ihn nennen.
Ja, Ricky fragt Uwe. Dann sag doch mal.
Das kenn ich mir auch.
Bitte?
So kenne ich dich doch auch.
Ja, genau. Sag doch mal aus der Vogelperspektive raus, was so dein Eindruck war von Spiel 1 in dieser Serie.
Ich muss da wirklich zugeben, die Mannheimer, die haben sich nicht so leicht getan, wie sich, glaube ich, die sich selber vorgestellt hatten. Wir sind natürlich mit den drei Spielen sehr gut ins Spiel gekommen. Natürlich, das eine Gegentor, das passiert einfach, so ist Eishockey, das kann so schnell gehen, aber nichtsdestotrotz, bei uns war es einfach wirklich, das ging hin und her. Es sind viele Schüsse, viele Chancen gewesen, die auch große Chancen waren. Deswegen, das Spiel war beidseitig eigentlich gefährlich, dass wir hätten das auch genauso gewinnen können. Wir haben
gerade bei und die Jones-Chance am Schluss, ne?
Ja, genau, wir haben eine extrem starke Leistung gehabt und da muss ich nur sagen, Hut ab an die Jungs, die haben wirklich sehr gut gespielt und ich hoffe natürlich, dass sie weiter so spielen. So kann man Mannheim brechen, wenn man einfach weiter mit dem Willen spielen, die haben. Und ja, am Ende entscheidet sich, ist das Playoff Eishockey. Am Ende ist das nicht ein Spiel, sondern es müssen vier Spiele gewonnen werden. Und das ist gegen uns, glaube ich, auch nicht so einfach für die Mannheimer. Ich glaube, die Mannheimer selber haben sich selber gedacht, oh nee, Köln war vielleicht der wenigste Gegner, den ich eigentlich spielen wollte. Deswegen, ich glaube, dass wir eine sehr, sehr hohe Chance haben und ich bin fest davon überzeugt, dass es eine lange Serie wird.
Du, Uwe, und dein letztes Wort vielleicht noch zu Hannibal Weizmann, der gestern im Tor stand, der hervorragend gehalten hat für euch. Es war erst sein sechstes Saisonspiel überhaupt. Das ist schon verdammt wenig über die ganze Saison gesehen. Kannst den Typ immer bringen und der performt einfach?
Ich muss ja ehrlich zugestehen, ich habe gestern vom Alex Oblinger den Anruf bekommen, eine Stunde vom Spiel, dass der Gustav gar nicht spielt, dass der Hannibal spielt. Und ich wusste persönlich nicht, was genau passiert ist. Ich bin erst gestern leider heimgekommen, aber ich habe dem Hannibal gestern umso mehr auf ihn aufgepasst und ich muss sagen, er hat wirklich eine sehr, sehr starke Leistung gebracht. Er war extrem schnell, er war oben, unten, er war wirklich aktiv. Er hat keine Angst gehabt. Also man hat wirklich gesehen, er hat mit vollem Selbstvertrauen gespielt und das sah wirklich sehr, sehr gut aus bei ihm.
Ja, und er hat sich vor allem auch so recovered nach diesem frühen Gegentreffer. Das ist ja auch eine Qualität, dann nicht irgendwie den Kopf zu verlieren, sondern genau das weiterzumachen. Das hat er geschafft. Uwe, super, dass du dabei warst. Danke für super, danke deine schön. Zeit.
Gute Besserung noch, Uwe.
Gute Besserung danke. Und ja, viel Spaß bei allem, was du jetzt zu tun hast und vor allem dann viel, viel Theorie weiterhin am Bildschirm vor allem. Vielleicht ja noch viele Spiele auch deiner Kölner.
Komm gut zurück.
Ja, danke.
Ja, alles ciao, Gute. Uwe, danke. Okay.
Es wird, also, wenn es so weitergeht, muss man ganz ehrlich sagen, das wird vielleicht der journalistische Podcast, der journalistische
ausufernd
Podcast.
Ausufernd wird das.
Ja, Das ist mir, ich habe den Namen jetzt schon aufgeschrieben hier.
Ja.
Der Name ist jetzt klar von unserem Podcast.
Und zwar?
Interviewgewitter.
Interviewgewitter.
Ja. Folge 9, ist es immer Folge 9?
Ja,
hat der Ulle zumindest vorher gesagt.
Du brauchst kein Twitter, nur Interviewgewitter.
Ja, schau, da, oh. Wahnsinn.
Ja, plump reimen kann
ich. Ja, schau, jetzt kommen wir in unsere Phase, die normal ist.
Ja, sag mal, nicht abschalten jetzt.
Es ist noch dranbleiben. Weil der Sesh auch schöne saure Cola-Fläschchen isst hier mit mir.
Wir können sagen, wir rufen noch einen an, also bleibt noch dran. Wir haben gehört, wir kriegen ja Auswertungen hier, wo zigtausende von Menschen uns zuhören.
Feedback geben und alles, ja.
Genau. Und wer dabei sein will, kann natürlich weiter oder gerne abonnieren und jedem, der es noch nicht gemacht hat, erzählen, dass er einfach nur auf diesen Knopf drücken muss, um zu abonnieren. Das Ganze natürlich zum Beispiel bei Spotify, in der Apple Podcast App.
Ja.
Da kann man sich die Sportfuzzis, die Eishockey-Show reinziehen und natürlich gerne über Instagram folgen, weil dann
natürlich kommen
natürlich auch mal Infos reingeflogen über Social Media, wann die nächste wieder am Start ist.
So ist es. Und wir lösen bewusst nicht auf, wie viele Postkarten zu Hans Zach gekommen sind, weil das machen wir
noch. Von der Folge 8, genau.
Ja, und wir wollen nochmal darauf hinweisen, mich haben brutal viele Leute angesprochen drauf und sogar meine Eltern haben eine Postkarte, Podcast und Postkarte ist schwierig.
Für dich?
Ja, für mich schon, ja. Und Postkasten auch noch dazu, wo man es einschmeißen muss. Also, die haben eine Postkarte geschickt an Hans. Also, viele Leute haben mich gefragt, wie viele Postkarten kommen denn da zum Hans? Das werden wir schon noch auflösen. Wer es nicht gemacht hat, Hans hat am Samstag, am 30.03. seinen 70. Geburtstag gehabt,
kann
man sagen. Und wer es verpasst hat, Postkarte schicken noch zu 83646 Bad Tölz. Das genügt.
Auch kommt der an. Titel unseres letzten Podcasts.
Nummer 8. So ist es. Wer es nicht gehört hat, kann er nochmal anhören. Genau. Wenn man es schon gehört hat, nochmal anhören. Weil da sind oft viele
versteckte Sachen drin, die man erst beim zweiten Mal hört.
Das ist so wie die Beatles, wenn man sie rückwärts hört. Dann versteht man erst viel mehr.
Ja. Aber es ist nichts Diabolisches dabei, das
muss man sagen. Nee, ist Kunst.
Ja.
Ist Kunst. Artisten. Gestern habe ich auch lange
Verbalartistik.
Bist du eh bekannt Artist dafür? Gestern habe ich lange mit einem Artist-Manager gesprochen.
Oh.
Dazu kommt wahrscheinlich im Jahr 2020 mehr raus. Mehr. Ja, man darf nicht so viel verraten. Also da wird eine ganz große.
Halleluja.
Da wird ein ganz großer Ballon wird da starten.
Ja. Das muss man sagen. Rick am Trapez.
Nee, ein Ballon.
Ich dachte,
am Trapez, am Ballon.
Können wir es beibehalten, was nach 0 Uhr passiert?
Es war davor.
Bleibt vor 0 Uhr.
Wann denn nach 0 Uhr? Weil da sind wir ja gegangen, da haben wir Zeit.
Stimmt, hast du recht.
Na, ein Heuschnupfen, habe ich schon gesagt.
Aber das ist schön, vielleicht freut der Hans sich ja dann umso mehr, wenn verspätet welche eintreffen. Das ist ja auch ein Punkt.
Ja, wir sind bestimmt
ganz. Da haben wir noch Themen, Männer? Oder wir haben
sehr viele
Themen. Gehen wir weg vom Seriösen.
Nee, komm, lass doch mal auf die andere Serie schauen. Wir, München, Augsburg. Derby, unglaublich. Eigentlich, was man sich auch ein bisschen so wünscht, dass irgendwie so Partien passieren, die in sich selbst besondere Geschichte schreiben. Das hast du natürlich schon mit Adler Mannheim gegen die Kölner Haie, weil das sind die ganz großen Namen. Das ist eine Serie, das ist ein brutaler Fight. Und dann hast du.
Das ist eine Serie mit großer Geschichte natürlich.
Ja, das meine ich ja damit. Ja, genau. Und dann hast du Red Bull München gegen die Augsburger Panther. Das ist natürlich ein Derby in Bayern, wie es emotionaler kaum sein könnte. Und im Halbfinale noch dazu mit der Euphorie, die gerade in Augsburg herrscht, wie du vorher auch erzählt hast. Das ist eigentlich das, was man sich im Halbfinale wünscht.
Dazu 50 Kilometer nur hin und her. Ich meine, beide Städte sind sich ja so.
Weiter.
50 Kilometer. München-Augsburg. Fährst du weiter? Ich weiß nicht, wo du dann hinfährst. Aber
ich bin ein schlechter Autofahrer auch. Ich fahre auch oft mit dem Zug rüber normalerweise.
Ja.
Muss ich zugeben.
Aber ich google. 28 Minuten.
Mit dem Zug?
Ja. Weißt du ja.
Ich google es in der Zwischenzeit.
Ja, aber ich sage, dann sind es vielleicht auch 55 Kilometer, wie auch immer. Auf jeden Fall, es ist ja nicht weit entfernt voneinander, sagen wir mal so. Und für Augsburg ins Halbfinale einzuziehen, im Übrigen zum zweiten Mal in 25 Jahren DEL-Geschichte, ist natürlich was ganz Besonderes. Augsburg ist ja auch immer so der Underdog, ein bisschen, als den man sich sieht, der man tatsächlich ja auch ist. Aber man spielt die beste Saison in der Clubgeschichte bislang, hat das mit diesem Spiel 7-Sieg jetzt noch gipfeln lassen in der Halbfinalteilnahme erneut und trifft dann auf München. Ich kann und mir
nicht irgendwie so reingestolpert, ne? Sondern schon durch die Hauptrunde.
Genau,
Hauptrunde als Dritter.
Platz 3.
Genau, und dann.
Ja, und ich sage dir, diese Euphorie in dieser Stadt, die ist, glaube ich, nicht mehr zu bändigen in Augsburg. Und das kann schon auch ein Faktor werden. Ich weiß gar nicht, wie die Leute alle in das Stadion reinbekommen wollen. Es ist ja relativ klein in Augsburg, 6.139, glaube ich, sowieso die ganze Zeit ausverkauft. Die machen auch zu Auswärtsspielen Public Viewing. Jetzt stellen sie für das Public Viewing. Beim letzten Freitag in Düsseldorf waren 2.000 Leute. Die komplette Gegentribüne war voll. Jetzt stellen sie noch eine zweite große Leinwand auf für das Spiel heute. Ja. Wahrscheinlich machen die das Stadion sogar zum Public Viewing fast voll. Also
da muss man auch sagen,
Augsburg und Eishockey, das ist schon eine eigene, eine große Geschichte.
Ja, und man pflegt es aber auch. Das gehört auch dazu. Also, dass man da auch ein bisschen weiterdenkt und nicht bloß sagt, komm, jetzt sind die Playoffs und es läuft so gut, sondern dass man es wirklich anbietet und das angenommen wird, ist die andere Sache. Aber dass man es auch pflegt, über Jahre hinweg auch wirklich begleitet und es versucht, weiter in der Stadt zu halten, ein Stadion auch hat, muss man ganz ehrlich sagen, das wirklich nur ein Eisstadion ist in der Form und der auch stolz drauf ist und das so dementsprechend aus lebt. Das ist eine sehr besondere Geschichte in Augsburg, glaube ich.
Und was Basti gerade auch gesagt hat, es lechzen ja eben dann auch die Fans so danach. Deshalb kommt es ja auch zu dieser Euphorie. Ne? Das ist ja nichts, was die so als gegeben hinnehmen, sondern die wissen, dass das eine ganz besondere Situation ist. Du hast das beste Abschneiden gerade in der Geschichte erwähnt. Und wenn du, was ich glaube, die erste Playoff-Serie, die sie gewinnen nach 2010.
Seit 2010,
damals
ja,
genau. Mit dem Finale.
Also, dass sie verloren haben gegen Wolfsburg, war die letzte Serie, die sie gewonnen haben.
Genau. Das ist ja dann eben sowas Außergewöhnliches über fast schon wieder einen Zeitraum von 10 Jahren. Ich meine, überleg mal, wie viele Fans da, wie alt schon wieder geworden sind, um das mal dann zu erleben. Das sind so Momente, glaube ich, die schweißen so einen Club definitiv noch mehr zusammen. Und das ist echt, Hockeytown auch.
Also ich habe in der Zwischenzeit nachgegoogelt, wie man heutzutage sagt in der deutschen Sprache.
Nee, ich google zum Beispiel nicht. Ich google zum Beispiel nicht.
Was machst dann du?
Ich nutze eine andere Suchmaschine.
Ja, wie heißt die?
DuckDuckGo. Also zweimal Enter und dann Go.
Allein wie kompliziert das ist, das schon
einzugeben. Nee, aber warum machst du das? Er hat einen Grund dazu. Der Sesh ist einer, der vieles nachdenkt.
Ja.
Das muss man ganz ehrlich sagen. Der
tatsächlich tiefer. Naja, aber das heißt, ich bin gelegentlich schon jemand, der nicht zwingend immer nach Mainstream marschiert, genau.
Und das machst du DuckDuckGo?
Ist da weil irgendwas? Die nicht tracken.
Sieht man ja auch am Outfit.
Weil du die ganze Zeit auf irgendwie komischen Kanälen unterwegs bist und Angst hast, was du suchst. Dass man dich niedertrackt, oder was?
Dass irgendwann mal rauskommt, was du
kleiner
machst.
Kleiner Dreckbär, du. Nee, aber er hat ja vielleicht auch einfach einen guten Grund. Ich weiß es nicht.
Dieser Teilnehmer ist vorübergehend nicht erreichbar.
Aber pass auf, ich habe nachgegoogelt oder nachgeduckt, wie du sagst. Es sind 80 Kilometer zum Fahren, übrigens, Basti.
Okay.
80 Kilometer. Aber du fliegst ja viel mit Hubschrauber und da sind es tatsächlich Luftlinie, sind es 50 Kilometer. Insofern bist du.
Weil er ja auch auf dem Stadiondach landet.
Ja. Natürlich. Gott. Jetzt haben wir den Tiefpunkt erreicht. Jetzt haben wir so gut gestartet heute in diesem journalistischen
wir
Podcast.
Wir sind gut gestartet.
Ja. Ich glaube, du sollst
wir
mal.
Wir wären fast sollst, gut durchgekommen.
Ich glaube, du sollst mal irgendwo im Duden nachgucken oder wo in irgendeinem Lexikon, was da zum Thema Journalismus steht.
Jetzt arbeitest du mit mir seit 10 Jahren. Und wenn dir jetzt erst auffällt, dass ich keinen Duden habe, dann erklärt es auch, warum
und
du
und wenn dann einen eigenen, wenn dann einen eigenen.
Ja, Duck2Go oder wo immer du auch bist, erklärt dann auch, dass du da googelst.
Quack. Ich meinte jetzt ein Fremdwort-Lexikon, nicht Deutsch, Goldmann, Deutsch. Ja. Das gibt's ja schon.
Lass uns die Serie aber noch ganz kurz einschätzen. Also wir richtig so sportlich auch mal werden, so weißt du, tief, so wie die Podcasts.
München-Augsburg.
Ja, komm. Lass uns die journalistische Tiefe auch nochmal beweisen jetzt.
Ulla hat es ja zum Beispiel vorhin auch angesprochen,
macht ihr das zwar? Ich komme wieder. Ich
koche mal
auf Toilette. Ich gehe schon auf Toilette.
Was ein Kaffee, wenn du zurückkommst? Das wäre sehr nett.
Soll ich einen aufkochen? Das dauert lang.
On the way back coffee.
Das dauert lang, weil es kocht hier ohne
Ich Hände. Weiß, es sind zwei Schritte bis zur Küche.
Wir haben eine der wenigen Tonstudios, muss man sagen, die die Küche im Tonstudio haben.
Ja.
Das ist großartig. Ja. Haben wenige.
Ich glaube nicht.
Ich glaube, Micky Beisenherz hat das auch mit seinem Podcast.
Das weiß ich nicht.
Ja, du bist ein guter Freund von
Micky. In welchem Tonstudio ist der?
Kannst du mal fragen.
Ich bin ein guter Freund von ihm.
Ja.
Der war zweimal in einer meiner Sendungen, die ich mal moderiert habe, ja.
Ja, da würde ich
sehr unterhaltsam, der Kollege.
Der ist wirklich sehr
extrem unterhaltsam, ja.
Der schreibt ja immer noch die Gags.
Ja, genau. Unter anderem für das Dschungelcamp.
Nee, dir.
Ach so, mir, ja. Unter anderem eben fürs Dschungelcamp.
Deswegen kommst du aus.
Hast du mich nicht gesehen darüber.
Als Schabe unterwegs gewesen. So, sportlich auf München gegen Augsburg.
Genau, Ulle hat das eben kurz ja angesprochen, dass er dieses siebte Spiel geschaut hat in der Kabine mit Trevelyan. Das sind ja zwei Jungs, die ausfallen.
Ja, das sind schon mal zwei Jungs, die ausfallen. Und das ist vielleicht die Krux bei Augsburg, weil man vielleicht nicht so tief ist wie genau München tatsächlich. Plus, wir wissen auch im Halbfinale, Viertelfinale und Playoffs ist schon was anderes. Allein von der Geschwindigkeit, von der Intensität im Halbfinale gibt das dann nochmal eine Stufe mehr. Und ich glaube, Augsburg muss zwingend mit vier Reihen spielen, durchgängig, um München Paroli bieten zu können. Paroli bieten ist ein Wort, das ich gar nicht mag, aber jetzt ist mir kein anderes eingefallen.
Du kannst es ja sonst Paroli laufen
lassen. Denn Mike Stewart hat relativ viel mit drei Reihen gespielt, auch gegen Düsseldorf. In Spiel 7 haben sich eigentlich beide mit drei Reihen gebettelt. Ich glaube, auf die Dauer von der neuen Serie musst du mit vier Reihen spielen, um das Tempo von München mitzugehen, weil die vier ausgeglichene Reihen haben, die alle den Speed haben, die den alle ja gehen können, und da hinkst du hinterher, wenn du das nicht machst selber.
Aber du kannst es doch super einschätzen. Du hast beide Serien ja auch mal gemacht, also beziehungsweise die Augsburger jetzt zuvor, aber auch die Münchner gegen Berlin.
Ja.
Und da habe ich mich immer so gefragt, okay, wenn das jetzt alles ist, was München anzubieten hat in dieser Saison, in den Playoffs, sind die dann nicht durchaus schlagbar, auch für Augsburg? Vorausgesetzt, das tritt alles ein, was du gerade gesagt hast, weil ich fand schon, dass Berlin nah dran war, auch wenn es letztlich dann 4-2 war. Aber sie hatten so Momente, wo München halt auch mal dann ja so komplett nicht da war. Unter anderem bei diesen zwei 2-0-Siegen der Eisbären.
Ja.
Das hat mich schon überrascht. Also dieses.
Ja, ich glaube, das kommt vor. Du darfst auch nicht vergessen, München hat erst 10 Serien in Folge gewonnen. 10. Das hat noch niemand geschafft in der DL.
Stimmt, ist auch ein DL-Rekord, ja. Goldi, kannst du mal Applaus einspielen für den RC Red Bull München? Das muss man schon machen, weil das ist ja ein.
Hände desinfiziert.
Rekord, den werden wir gebührend honorieren.
Auf jeden Fall musst du die ja auch alle erstmal gewinnen und musst diesen Fokus hochhalten. Und ich meine,
wir reden von einem total hohen Level, das ist schon klar.
Genau, dass von München immer unglaubliche Sachen erwartet werden, ist die eine Sache. Dass es mit dem 4-2-Sieg auf der anderen Seite aber auch wiederholen, darf man auch nicht vergessen. Also obwohl Berlin jetzt nah dran war, ja, aber es sind halt dann trotzdem noch zwei Siege Unterschied, die München gemacht hat. Für mich spielt München bislang ein bisschen zu kompliziert. Die spielen, und da sind sie fehleranfällig, so ein bisschen
insgesamt oder insgesamt vor allem Special Teams?
Viele Special Teams, ja, das ist nicht gut, das Powerplay schon die ganze Saison, aber darfst auch nicht vergessen, in Spiel 6 zwei Powerplay-Tore, die letztendlich die Serie dann zugunsten von München entschieden haben.
Mhm. Und?
Rick ist wieder da.
Man muss es auch sagen, ich habe gerade auch den Applaus eingespielt. Man muss auch sagen, ein Tweet, der gestern auch zum Spiel passt hat, Mannheim gegen Köln von Oliver Eisenbart, gestern hat man gesehen, was Spielrhythmus gegen Spielpause ausmachen kann. Das ist natürlich auch noch ein Faktor. Die Euphorie, vor allem im Kurt-Frenzel-Stadion, was die Augsburger mitnehmen in dieses Derby rein, das macht schon diese Serie sehr, sehr speziell und bringt sie auf sehr eigene Beine.
Wir dürfen nicht vergessen, dass Mannheim natürlich eine längere Pause hatte als München. Die haben ja bis Freitag noch gespielt, München. Das ist jetzt, die Pause ist ja nicht so lang.
Ja, aber trotzdem ist eine Pause
da. Ich bin ja trotzdem nur gerade am Analysieren und sage, das München spielt mir ein bisschen zu kompliziert bis jetzt. Und um das nochmal zu konkretisieren, es sind viele Pässe, die man so hinterm Rücken rumspielt. So verkomplizierte Sachen, die man eigentlich nicht gekannt hat von der Mannschaft. Dadurch sind sie auch fehleranfällig. Hat man mal gesehen bei der Heimspielniederlage in Spiel 5 war das 0-3. Das waren eben Fehler, die man selber kreiert hat, wo man Berlin dann auch wieder stark gemacht hat. Und München kann schon nochmal anders spielen, glaube ich auch, als sie das bislang gezeigt
hat. Absolut. Ich glaube, München hat vielleicht noch das größte Potenzial, nicht nur in Überzahl, das sie bisher die ganze Saison nicht gezeigt haben, auch in den Playoffs vielleicht nicht gezeigt haben, sondern die haben wirklich noch viel Potenzial. Weil gerade hier eine Eilmeldung reinkommt, Mourinho zum FC Bayern, ganz kurz, wir sind ja auch ein
Wo sind wir jetzt?
Bei Fußball-Podcast. Bin ich jetzt ins falsche Studio gegangen, ich muss nachher noch zum anderen
Fußball-Podcast. Ja, da musst du noch rüber. Bist du noch bei?
Kommt ja, meint ihr wirklich, dass es Sinn macht, der FC Bayern, ich würde es dem zutrauen, Bayern.
Das ist ein.
So ist von Sport 1, dann ist
ja,
es nicht so.
Und da steht Mourinho zum FC Bayern? Fragezeichen.
Ja, habe ich nicht ganz gelesen.
Darum wird so, aus The Special One wohl nicht so bald The Spezi One.
Das ist die Überschrift?
Ja.
Wow.
Ja.
Das ist gut.
Und das ist der Artikel, der kam gerade reingetickert.
Ja?
Was du so alles auf meinem Handy siehst.
Ja.
Ja. Kriege ein bisschen Privatsphäre hier, ein bisschen wenigstens.
Nein, du hast ja früher immer gesungen. Das war ja ein ganz wichtiger Bestandteil eigentlich dieses Podcasts. Ich werde oft angesprochen.
Bis die Menschen über Twitter gefordert haben, der Typ soll doch endlich mal aufhören.
Nee, es war noch schlimmer. Im Stadion sind sie auch hergekommen zu mir und haben gesagt, hab das ganz ehrlich jetzt, ich höre das gern, aber...
Nicht immer.
Könnt ihr diesen Teil irgendwie rausschneiden?
Freundlich.
Ja. Lasst ihn singen, aber schneidet es nachher in der Postproduktion raus.
Aber da spielen wir eventuell auf unseren nächsten Gast an.
Genau, Interview.
Nein!
Interviewgewitter hat der Goldi das genannt hier, die Folge 9.
Schießen wir noch ab, oder? Rufen wir noch einen an. Wir sagen aber nicht, wer es ist, aber wir können einen Schall sagen.
Er singt besser als Sesh.
Ja, ich weiß ja nicht. Er spielt auch besser Gitarre als ich.
Das kannst du nicht sagen. Er spielt auch besser Eishockey als Sesh.
Das erste Lied habe ich gehört. Das zweite ist erst zu bestellen. Aber vielleicht erzählt er uns ein bisschen was.
Ja. Ab dem 12.04.
Auch über
ist es so?
Ja.
Drück drauf, Sesh.
Komm, drück drauf.
Wir wissen nicht, was es ist.
Er ist übrigens wieder verletzt. Wir haben jetzt, oder? Ist der dritte, der nicht spielt.
Ey. Sonst redet keiner mehr mit uns.
Ich habe Heuschnupfen. Habe ich schon gesagt.
Auch verletzt, ja.
Allergie.
Ja, Rick hat es auch schwer erwischt.
Niederberger, hallo?
Aha, da haben wir Leon Niederberger. Schönen guten Tag, hier ist die Eishockey-Show. Hier sind die Sportfuzzis, Basti, Sascha und Rick. Grüß dich, Leon.
Hi, grüßt euch.
Hey, Leon, sorry, dass es ein bisschen länger gedauert hat, aber der Rick kommt nicht aus dem Reden raus heute.
Überhaupt kein Thema, gar kein Problem.
Stimmt gar nicht. Ich habe mich jetzt wirklich nicht in Rage gesprochen. Wir haben mit sehr vielen Leuten schon telefoniert. Unter anderem mit Ulle.
Ja.
Grundsätzlich mal so, wie geht's dir eigentlich? Du bist verletzt. Vielleicht vorneweg, alles gut bei dir?
Ja, genau. Ja, ich habe mich im Januar leider verletzt beim Spiel in Nürnberg und musste dann auch operiert werden. Es war für mich dann Saison aus. Bin jetzt schon in der Reha und leider ist es ja für die Jungs seit dem letzten Spiel auch aus. Nichtsdestotrotz geht meine Reha weiter. Ich konnte ja dann sozusagen mit der Saison abschließen im Januar mit der Verletzung. Und für die Jungs tut es mir natürlich leid, dass es nicht für mehr gereicht hat.
Weil du seit Januar ein bisschen Zeit hast, auch inklusive Reha, Leon, gibst du dich deinem zweiten großen Hobby hin, nämlich dem Gesang, der Musik. Und bringst gerade was Neues an den Start. More Than a Memory.
Genau, More Than a Memory heißt meine neue Single. Und ja, genau, ich hatte jetzt ein bisschen mehr Zeit, eben keine Auswärtsspiele mehr und konnte da mehr Gas geben. Wir hatten eben Planung, einen neuen Song rauszubringen. Hat eigentlich ganz gut gepasst jetzt mit der Verletzung, weil ich da die Musik hatte, die mich so ein bisschen auch mental auffängt. Habe ich auch viel mit den Jungs oder mit dem Mental Coach von uns auch drüber gesprochen. Es ist eigentlich eine tolle Sache, dass ich das noch habe und ich merke selber, wie es mir auch gut tut, gerade in der Phase, wo ich nicht mehr aufs Eis gehen konnte.
Nimm uns mal erstmal mit, wie bist du eigentlich zu der Idee oder überhaupt zum Singen oder zur Musik gekommen? Also wo kommt das her, wie lange machst du das schon und wie hat es dann auch diesen Drive bekommen, dass du da so rausgehst damit?
Also Musik mache ich eigentlich schon fast mein Leben lang, würde ich jetzt mal sagen. Ich war immer schön in den Kinderchören und habe da gerne mitgesungen und dann wurde man ein bisschen älter, dann habe ich das ein bisschen vernachlässigt und nicht mal wirklich gesungen, aber mir hat es immer trotzdem Spaß gemacht, bis ich am 18. Geburtstag eine Gitarre geschenkt bekommen habe, einfach weil ich dann mit der Schule, mit meinem Abitur fertig war und ich hatte einfach mehr Zeit und habe gesagt, okay, jetzt ist eine Chance, ich nehme die Gitarre raus und fange an zu spielen und mitzusingen. Und irgendwie hat sich dann so entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, ich lade einfach mal auf meinem Instagram hoch, weil ich da viel mache, also schon früh angefangen habe, viel auf so Social Media zu machen und es kam mega gut an bei meinen Freunden und vor allem bei Mitspielern auch. Das hat mich total gefreut und irgendwie dann ermutigt, mal weg von Cover-Songs, sondern dann mal eine eigene Single, eine richtige Single auf den Markt zu bringen. Und das ist ja dann letzten Sommer passiert.
Hört sich echt cool an. Die Sache mit der Gitarre interessiert mich. Ich versuche nämlich auch so ein bisschen Gitarre zu lernen. Und das ist ja nun echt schwer. Aber du hast es dir selber beigebracht, stimmt das? Also, dass du gar nicht mal irgendwie Unterricht hattest? Oder hast du mittlerweile das mal gehabt, um jetzt so ein bisschen noch was an Feinheiten zu verbessern? Aber ansonsten warst du der Autodidakt, oder?
Ja, tatsächlich habe ich mir das selber beigebracht. Ich muss aber dazu sagen, dass ich jetzt auch nicht der Gitarrist schlechthin bin, sondern einfach, ich wollte singen und irgendwie wollte ich mich halt begleiten. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich schaue mir die YouTube-Tutorials an, lerne die ersten Akkorde und eigentlich geht das dann ziemlich schnell. Vor allen Dingen kannst du mit wirklich wenigen Akkorden ganz, ganz viele Songs spielen eigentlich.
Das stimmt.
Und gerade Pop-Songs sind eigentlich, man sagt so vier Akkorde und also sind vier Griffe und zack, dann kannst du 100, 200, 300 Lieder spielen.
Scheiße, ich komme mit D-Moll nicht zurecht. Meine Finger können D-Moll nicht greifen, ich drehe durch.
Ja, ich kenne das Gefühl, man muss, glaube ich, da immer weitermachen, dann irgendwann mal geht's und das motiviert dann.
Danke, okay. Schön, dass du mich aufmunterst, Leon. Vielen Dank. Ja.
Aber Leon, jetzt mal was anderes. Jetzt so mädelstechnisch. Jetzt bist du Eishockeyspieler und kannst auch noch Musik. Das ist eigentlich schon ein ziemlich ultimatives Paket, wenn man abends rausgeht, oder?
Chic Magnet natürlich ganz gut.
Also, wenn ich jetzt noch so alt wäre wie du, Leon, würde ich sagen, das will ich auch.
Witzigerweise sagen das meine Mitspieler auch immer, aber ich hatte schon Ewigkeiten eine Freundin. Und ja, deswegen, ich mache es auf jeden Fall nicht für die Mädels. Klar, freut mich das auch, wenn es Mädels gefällt, aber ich habe schon lange eine Freundin, deswegen, genau.
Alles gut, du hast das in dem Clip, glaube ich, schon angeteasert, der schon darauf hinweist, dass ja ab dem 12.04. die neue Single More Than a Memory sozusagen zum Download bereitsteht.
Genau.
Da spielst du auch ein bisschen Klavier, so in so ein paar Sequenzen. Ist das auch jetzt was du kannst oder ist das eher nur so fürs Video entstanden? Da bist du ja dann mega musikalisch.
Witzigerweise habe ich jetzt angefangen mit Klavier, einfach weil ich Klavier tatsächlich zum Songwriting, es ist für Songwriting einfach ein besseres Instrument. Ich denke, wenn man dann anfangen möchte, wirklich eigene Lieder zu schreiben, ist ein Klavier, sage ich mal, die bessere Basis. Und zu deiner Frage zurückzukommen, in dem Video, ja genau, ich spiele das Klavier ein auf jeden Fall, auch in meinem Song, der jetzt rauskommen wird, ist gerade in dem Teil, wo ich Klavier spiele, ja, ist Klavier drin und ich übe da gerade, aber bin da noch nicht so gut.
Lass uns mal ganz kurz sportlich werden. Also am 12.04. nochmal ganz kurz kann man deine Single downloaden, More Than a Memory. Genau. Aber lass uns mal ganz kurz auch von dir als Spieler, der nah dran ist, die zwei Serien einordnen. Die Mannheimer gegen Köln und München gegen die Augsburger. Wen siehst du da vorne und wie schätzt du die zwei Serien ein?
Also erstmal sind alle Teams wirklich, wirklich gut und ich würde sagen, am Ende auch, wenn es mir schwerfällt, verdient. Jetzt in Bezug auf Augsburg im Halbfinale. Ich habe gestern das Spiel Köln gegen Mannheim geschaut und war nicht überrascht, aber ich fand, Köln hat sich sehr, sehr gut geschlagen gegen Mannheim, weil Mannheim gilt ja irgendwo als der Favorit für dieses Jahr. Deswegen hat mich das da so ein bisschen umgestimmt und ich denke tatsächlich, ich hatte vor dem ersten Spiel gesagt, okay, Mannheim ist das Favorit und Mannheim geht als Sieger raus. Ich muss sagen, seit dem Spiel gestern bin ich anderer Meinung, es ist wirklich alles offen in der Serie. Die Köln haben sehr gut gespielt, gerade defensiv sehr diszipliniert. Und das kann eine sehr spannende Serie werden auf jeden Fall. Und zur anderen Serie, gut, da haben wir halt noch kein Spiel gesehen. Ich denke, dass sich da auf kurz oder lang München durchsetzen wird, wobei ich den Augsburgern alles zutraue, gerade charakterlich oder die Spiele halt, die ich gegen uns mitbekommen habe, Augsburg ist eine sehr kämpferische Mannschaft, auch sehr gut strukturiert und sehr unangenehm zu spielen. Wir sind ja jetzt mit einigen Verletzten aus der Serie rausgegangen. Auch spannend, wobei ich da dann doch München im Vorteil sehe, einfach mit der Routine über die letzten Jahre.
Cool. Leon.
Ja.
Dann sage ich erstmal danke, dass du auch bei uns dabei warst. Christoph Ullmann, Sebastian Uvira und Leon Niederberger in einer Show haben wir euch zusammengequetscht.
Vielen Dank auf jeden Fall.
Ja, ich bin auch gefreut. Ja, vielen Dank.
Cool, dann viel Spaß weiterhin mit der Musik. Ich sage es an, wenn ich das nächste Mal ein DEG-Spiel mache oder in Düsseldorf bin, dann nehme ich meinen Schrubbelkasten, meine Gitarre mit und dann...
Gerne, machen wir.
Ich bin gerade bei Boulevard of Broken Dreams von Green Day. Okay. Vielleicht kannst du mir helfen.
Ja, weiß ich nicht. Ich versuche es dann selber mal.
Alles klar.
Und natürlich eine gute Reha, damit du nächstes Jahr für die nächste Saison beziehungsweise wieder fit bist.
Genau. Toi, toi, toi für Musik und natürlich auch für das Comeback. Danke, Leon.
Danke, danke.
Ciao, Leon.
Ciao.
Danke.
Ciao.
So, jetzt sind wir wirklich...
Haben wir noch einen Applaus?
Wenn du den wünschst, dann kann man immer.
Ja, siehst du. So passt doch. Wir hätten eigentlich noch so viele Themen heute tatsächlich, aber die
Zeit. Was ganz kurz, hau du deine Themen ganz kurz raus, machen wir so einen Block jetzt.
Ja, wir machen noch einen kurzen
Themen. Du startest diesen Infoblock mit der NHL.
Können wir dann Tusch dazu spielen oder irgendwas?
Wir können vielleicht so einen Harmonieklang spielen.
Ja.
Newsflash.
Der Newsflash in der Eishockey-Show. Also Nico Sturm, Augsburger Eigengewächs, weil wir heute bei Augsburg sind, hat einen NHL-Vertrag bei den Minnesota Wild unterschrieben. Gut ab.
Gut ab.
War gestern Healthy Scratches noch nicht zum Einsatz gekommen, aber ist ja schon mal was. Der ist, glaube ich, mit 14 oder 15 rübergegangen, vorher im Nachwuchs Augsburg. Dann ein paar untere Juniorenligen, bis zuletzt College gespielt und jetzt den Vertrag unterschrieben. Stark.
So ist es. Leon Dreisaitl ist über die 100 Punkte gekommen, muss man sagen. Wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, dass er es wahrscheinlich schaffen wird. Er ist jetzt drüber. Das ist eine unglaubliche Leistung, die man wirklich immer wieder wiederholen muss und auch wirklich allen Leuten wirklich draußen sagen muss. Ja. Das ist wirklich hervorragend. Das ist für die Sportart Eishockey hervorragend. Das ist für das deutsche Eishockey hervorragend. Und mich freut es auch.
Ja, das für ist Leon nur, persönlich. Das ist Nowitzkisch tatsächlich. Ja. Also das ist der Next Superstar im US-Profisport, den wir aus Deutschland da exportiert haben.
Wir.
Du. Exportieren du, haben lassen.
Du hast dann will Basti Schwele sicherlich in seinem Newsflash auch noch Farewell sagen. Oder?
Nee, Farewell, ja, doch, ja. Zum Greili müssen wir noch Farewell sagen.
Natürlich.
Der Greili hat seine großartige Karriere beendet mit Spiel 7, mit dem verlorenen Spiel 7 in Köln. Der Greili hat sämtliche Ingolstädter Rekorde in den letzten 10 Jahren gebrochen, DEL-mäßig. Der Greili.
Servus.
Mach's gut. Der Greili wird noch weiterspielen in Deggendorf. Ja. Darf man noch schauen, ob DEL-2 oder Oberliga, die sind noch in den Playdowns gegen Freiburg. Genau. Auf jeden Fall wird der Greili fehlen der Liga. Allein seine Art und Weise zu spielen war
absolut
tatsächlich einzigartig.
Über Jahre hinweg, ja. Muss man ganz klar sagen. Und weil du gerade ansprichst, auch Deggendorf, da wird auch die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in baldiger Zukunft spielen. Auch da gibt es den ersten Kader, Basti.
Halbfinale, wissen wir immer, heißt dann auch, dass Toni Söderholm jetzt seinen Kader für die WM schon langsam zusammenzieht. Die erste Maßnahme beginnt am 8. April und der Kader der Nationalmannschaft ist ein durchaus interessanter. Wir dürfen Ihnen schon verraten, Treutle, Strahlmeier und Matthias Niederberger werden die Torhüter für die erste Maßnahme sein. Es wird Neulinge geben. So zum Beispiel Dominik Bock von den Växjö Lakers aus Schweden wird mit dabei sein. Dazu Sven Ziegler, das erste Mal von den Straubing Tigers, der richtig viele Tore geschossen hat. Parker Tuomi, Minnesota State University, als Neuling dabei, ebenso wie Tim Wohlgemuth, der ja 3 Playoff-Treffer erzielt hat in seinen ersten Playoffs für Ingolstadt, jetzt in der Viertelfinalserie gegen Köln. Und auch Marcel Kurt wird zum ersten Mal mit dabei sein von den Wild Wings aus Schwenningen. Und natürlich viele, viele mehr. Wir können jetzt nicht alle aufzählen, aber der Kader ist ordentlich. Und Rick, wenn man das jetzt schon so sieht, Parker Tuomi, ich glaube, der wird wieder Nordamerika-lastig werden. Toni Söderholm war neulich auch drüben.
Ja, das könnte durchaus sein, dass man da auch auf junge Leute setzt, dass man auf Leute setzt, die vielleicht auch im Ausland unterwegs sind. Dann kommen noch viele Spieler dazu, die jetzt vielleicht noch tätig sind, die auch noch nicht dabei sind, die ausgeschieden sind. Also es wird ein sehr interessanter WM-Kader dieses Jahr werden von Toni Söderholm. Wir sind so journalistisch unterwegs.
Wir waren so sportlich heute, das ist unglaublich.
Ich habe ein bisschen Angst jetzt. Das ist hier jetzt ein
Podcast. Das wird mir auch zu seriös.
Eigentlich ist es ja seriös. Bewusst die Eishockey-Show, ja. Das soll eigentlich eine Show sein. Eine
Unterhaltungssendung.
Ja,
eine Unterhaltung. Aber das war heute nur Infotainment, ja. Also nur Info ohne
Thomas Tainment. Thomas Gottschalk hat uns ja lang beraten, das darf man jetzt ruhig mal sagen, dass es eigentlich mehr so in die Unterhaltungsschiene geht.
Ja, auf der anderen Seite habe ich einen Tweet gelesen von Rolf Störmann, der hat gesagt, Basti könnte aus dem Moskauer Telefonbuch vorlesen und es wäre spannend.
Naja, das hat er gemeint so wegen Spiel 7.
Ich weiß. Sonntag, glaube ich. Ich wollte es hier nur nochmal aufbringen.
Ja, Basti kann auch ein bisschen Russisch, weil ich...
Wir haben es uns beigebracht damals.
Ich habe es dir beigebracht.
Ja, du hast ja wirklich gesagt, da warst du wirklich gut. Also da sieht man, dass du lingual wirklich eine Koryphäe bist. Der Rick hat gesagt, du musst hier nur, das ist der Buchstabe. Und dann ist es echt einfach zu lesen. Und wenn du es lesen kannst, verstehst du es auch.
Für die U-Bahn. Also für die U-Bahn, damit du weißt, wo du hinfährst. Ja, genau. Da gibt es so ein paar Buchstaben. Ja,
ja, in Russisch für Anfänger waren wir echt gut ohne Unterstützung, fand ich auch.
Ja, wir waren ja bei der WM, muss man ganz kurz sagen, St. Petersburg lang, eine wunderschöne Stadt. Übrigens, wenn jemand Lust hat zu reisen.
2016, ne?
Ja. Wenn jemand Lust hat zu reisen, mal St. Petersburg.
Weltstadt.
Ist wirklich eine wunderschöne Stadt.
Machst du.
Ja. Ich muss jetzt gleich rüber zu meinem Travel-Podcast noch. Und da geht es auch um Russland. Aber
nach dem Fußball-Podcast.
Ja, Moskau auch schön. Aber die sind ganz anders. Die Moskawiter sind ganz anders wie die St. Petersburgianer.
Und Moskau ist halt alles weit. Schon sehr weit alles.
Ja, wenn du mit der U-Bahn fährst, und die kommen jede 60 Sekunden. Also da ist zum Beispiel was, die U-Bahnen in Moskau, die sind wirklich noch aus den 50er, 60er Jahren alle, aber die fahren wirklich, da steht auch
wunderschöne
oben die Anzeige.
U-Bahnhöfe, wunderschöne U-Bahnhöfe.
Ja, wunderschön. Und da steht auch oben noch dran, in welchem Sekundenrhythmus die wirklich kommen. Und die kommen auf die Sekunde. Also ich weiß es nicht, vielleicht sollte man da mal einen Münchner hinschicken, dass der das sieht, wie das eigentlich laufen
wie es funktionieren kann.
Ja.
Ja,
ja, ne, das hat ja auch noch gesellschaftskritisch, sozialkritisch.
Auch da habe ich einen Podcast. Aber
dazu seinen politischen Podcast, der, den er heute Nachmittag gegen 17 Uhr dann noch aufnimmt.
Ja. Hart, aber unfair.
So, also, wir müssen aufhören. Liebe Zuhörer, jetzt habt ihr nochmal mitbekommen,
wir müssen aufhören,
wo die nächste Reise hingehen muss.
Nach wir müssen jetzt in 20 Sekunden.
Russland. Ja, jetzt muss ich in 15 Sekunden zumachen.
Ja, mach zu. Weil okay. Es hat heißen, wir dürfen nicht über eine Stunde sein.
Ja, zack,
weil,
mach zu. Hör auf zu reden. Der Serge muss zumachen.
Das wollen wir auch.
Gerne abonnieren. Die Sportfuzzis, die Eishockey-Show. Danke.
Ciao.
Folge 9.